NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Dezember 1273. Der Todestag des persischen Mystikers Jalal ad-Din Arumi.
Also genau heißt er Maulana Jalal ad-Din Muhammad Balkhi. Berühmt als Maulavi. Man hat auch ihn Maulana Rumi genannt.
Die Aussprache variiert zwischen Persisch und Türkisch. Und bis heute konkurrieren beide Völker um den berühmtesten Dichter und Mystiker der islamischen Welt. Seine Verse schrieb er auf Persisch, aber er lebte und starb im türkischen Reich der Seldschuken.
Für die, welche lieben, gibt es nicht Moslems, Christen und Juden. Für die, welche lieben, gilt weder Glaube noch Gottlosigkeit. Für die, welche lieben, sind Körper, Geist und Seele eins. Warum dann auf jene hören, die dies anders sehen? Jene, die nicht lieben, haben keine Augen.
Er unterscheidet sich dadurch allein schon von den vielen anderen, dass er einfach neben Hafez die wahrscheinlich schönste persische Liebeslyrik produziert hat.
Sagt Professor Katayun Amirpour, Islamwissenschaftlerin an der Universität zu Köln.
Sein Mathnavi wird auf Persisch immer leicht ketzerisch als Quran Bisabone Parsi, also Koran in persischer Zunge, bezeichnet. Weil man sagt, also die Araber behaupten zwar, der Koran sei ein wunderbares sprachliches Meisterwerk, aber da hätten sie wohl noch nichts vom Mathnavi des Rumi gehört, das einfach von unglaublicher sprachlicher Schönheit ist.
Ohne die Liebe ist jedes Opfer Last, jede Musik nur Geräusch. Und jeder Tanz macht Mühe. Mag aller Regen des Himmels ins Meer hinabfallen, ohne die Liebe könnte kein einziger Tropfen zur Perle werden.
Will man die Dichtung Rumis beschreiben, so steht man bald in einem blühenden Garten mit duftenden Rosen und klagenden Nachtigallen, die zu Symbolen für die göttliche Schönheit und die Sehnsucht der Seele werden. Und vor einer Sprache, die über 800 Jahre alt ist. Wird sie heute noch verstanden?
Das versteht man heute immer noch, ja. Es klingt ein bisschen pathetisch, es klingt ein bisschen blumig, aber den Einleitungssatz des Mathnavi, Bishnu Azneichun Hekoyat Mikonat Kasjudoi Ho Shekoyat Mikonat, das versteht jeder, der ein halbes Jahr in der Schule war.
Lausche dem Schilfrohr, es erzählt eine Geschichte, klagt über Trennung. Es sagt, seit vom Schilfbett man mich getrennt, ergreift mein Wehklagen Männer und Frauen. Ein jeder, verlassen und fern seines Ursprungs, sehnt sich zurück zu der Zeit, wo er eins war damit.
In Morgenland und Abendland wurden Rumis Verse immer wieder vertont. Zuletzt von dem aktuell im Iran sehr populären Sänger Shajarian.
Klar, es gibt immer mal wieder Worte, wo man sagt, hups, was heißt das? Aber im Großen und Ganzen ist es keineswegs so weit entfernt von dem Sprachschatz heutiger Iraner, wie für uns Walter von der Vogelweide vielleicht wäre.
Jalal ad-Din wird im Jahr 1207 in Balch, im heutigen Afghanistan, geboren. Er ist noch ein Kind, als seine Familie vor den einfallenden Mongolen flieht, bis nach Konya, in der heutigen Zentraltürkei. Hier wird er dann wie sein Vater zunächst ein bedeutender Islamgelehrter und erst viel später zum Dichter und Sufi, also Mystiker des Islam. In Konya erhält er auch den Beinamen Rumi, der auf Römerland lebt.
Und Sufismus ist eine Bewegung, die sich weit stärker den spirituellen Aspekten des Glaubens widmet.
So Katayun Amirpour.
Man hat Sufis in der Geschichte immer den Vorwurf gemacht, ihnen seien die rechtlichen Bestimmungen des Islams vollkommen egal. Sie würden sich an gar nichts halten, weder an das Fastengebot noch an das Gebot zur Pilgerfahrt. Das ist so nicht richtig.
Auch Sufis stehen fest auf dem Boden des Islams, aber Vorschriften und Regeln sind für sie nicht im Mittelpunkt. Das brachte und bringt auch heute noch Sufi-Gemeinschaften in Konflikt mit der islamischen Orthodoxie.
Nasser Hamid Abu Zaid, ein ägyptischer Korangelehrter, der 2010 gestorben ist und sehr zu leiden hatte unter der Orthodoxie, der hat immer gesagt, der Sufismus ist das schöne Antlitz des Islams. wo man sich dem Islam nähern kann, ohne wirklich einen strengen Islam zu spüren. Und das stimmt ja auch. Der Sufismus zum Beispiel bietet die meisten Anknüpfungspunkte für den Dialog der Religionen.
Berühmt als Aufruf zu religiösem Pluralismus ist Maulana Rumis Geschichte von dem Elefanten in einem dunklen Zimmer.
Und viele Leute kamen, ihn zu sehen. Sie alle mussten in das Dunkel gehen.
Aber der Elefant ist so riesig, dass sie immer nur einen Teil des Elefanten anfassen können. Der eine fasst den Rüssel an.
Der, dessen Hand an seinen Rüssel rührte, sprach: Wie eine Regenrinne ist er wohl.
Der andere das Bein.
Der, dessen Hand berührte nur sein Bein, sprach: Wie ein Pfeiler wird das Tier wohl sein.
Der andere das Ohr.
Der, dessen Hand den Rücken rührte schon, sprach: Sicherlich, er ist gleich wie ein Thron. So kam ein jeder nur zu einem Teil, und er verstand nur dies und nicht das Ganze.
Und hätte mal jemand Licht angemacht in diesem großen Raum, dann hätte man den Elefanten erkannt, aber niemand hat das Licht angemacht. Und daraus interpretiert Rumi wunderschön in seinem Mathnavi, dass eben alle Angehörigen unterschiedlicher Religionen immer nur einen Teil der Wahrheit haben. Und das ist religionstheologischer Pluralismus.
Jalal ad-Din Rumi wirkt im 13. Jahrhundert zunächst als Theologe und Jurist. Er ist ein hochangesehener Professor, würde man heute sagen, an der Hochschule in Konya. Da geschieht etwas Rätselhaftes. Rumi ist etwa 40 Jahre alt, als ein älterer Wanderderwisch nach Konya kommt, Shamsi Tabrizi. Rumis Zuneigung zu diesem Mann führt ihn zur Mystik, zum Sufismus. Gleichzeitig aber auch in eine tiefe psychische Abhängigkeit von Shams, die für die Forschung bis heute schwer zu deuten ist.
Ich nehme an, man darf es sich nicht vorstellen als eine homosexuelle Verbindung, wie es ja dann auch immer mal anrüchig formuliert wird. Aber offensichtlich war die Freundschaft der beiden so gefährlich, dass man versucht hat, Shamsi Tabrizi zu beseitigen. Also es muss auch was wahnsinnig Bedrohliches gegeben haben, wie Rumi sich Shamsi Tabrizi zugeneigt gefühlt hat.
Tatsächlich findet man eines Morgens den Leichnam des Wanderderwischs in den Gassen von Konya. Rumis ganzes Leben verändert sich. Er verfällt in tiefste Trauer.
Bei Rumi war es so, als er zum Dichter wurde, als er seinen mystischen Meister und Freund verloren hatte, hat er sich stundenlang zum Klang der Musik gedreht und hat dabei seine Verse rezitiert. Also seine ganze Dichtung ist aus der Bewegung und aus der Musik.
Erläutert Annemarie Schimmel die Entstehung des Rituals der tanzenden Derwische. Die Rumi-Forschung und Übersetzungen der vor 15 Jahren verstorbenen Grand Dame der deutschen Orientalistik sind bis heute unübertroffen.
Rumi ist natürlich in der Türkei und in der persisch sprechenden Welt, ich würde sagen, vom alten Osmanischen Reich bis nach Indien einfach der große Mystiker. 40.000 Verse von lyrischer Poesie, 25.000 Verse von seinem großen Epos, das Masnavi, und dann Prosaschriften. Er ist einfach das Nonplusultra für alle, die persisch Poesie und Mystik lieben.
Für die Türken, des Persischen ja nicht mächtig, wird Annemarie Schimmel zur wichtigsten Vermittlerin zwischen dem großen Dichter aus Konya und seiner fremden Sprache. Zumal Atatürk 1925 alle Orden, auch den der Mevlevi-Derwische, strikt verboten hat. Dann aber in den 1950er Jahren, als Frauen noch keine Chance auf eine Professur in Deutschland hatten, nimmt die hochqualifizierte Annemarie Schimmel einen Ruf nach Ankara an und wird zur Zeitzeugin eines großen Ereignisses. In Konya soll sie 1954 einen Vortrag zu Rumis Todestag halten, natürlich auf Türkisch.
Habe meine Mutter mitgenommen und am ersten Abend wurden wir in ein Haus geführt, in dem eine Reihe älterer Männer sich versammelt hatten und aus ihren Paketen kamen die merkwürdigsten Dinge hervor, die sich nachher als Derwischmützen, die Mevlevis tragen hohe braune Kappen, und als Instrumente entpuppten. Und meine Mutter und ich haben dann den Derwischtanz zum ersten Mal nach 29 Jahren gesehen.
Musik. Im Geheimen hat der Orden fast 30 Jahre des Verbots überlebt. Doch mit diesen alten Männern sterben die letzten Generationen der traditionellen Mevlevis aus. Es gibt sie zwar auch heute wieder, in Amerika, auch in Europa. Menschen, die den Weg Rumis neu zu beleben versuchen. Aber es ist nicht mehr dasselbe. Schon Annemarie Schimmel bedauert, dass der Tanz, eigentlich eine Art Gottesdienst, von der türkischen Religionsbehörde als Touristenattraktion vermarktet wird.
Aber trotzdem die wunderbare Musik und das sich Öffnen der Hände, die rechte Hand gen Himmel, die linke zur Erde, um den Segen zu empfangen und weiter das Drehen, die weißen Gewänder wie weiße Schmetterlinge, das ist schon ein unvergesslicher Anblick. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich auch die echte Form damals 1954 noch gesehen habe.
Schon seit dem 8. Jahrhundert gibt es Mystiker in der islamischen Welt, auch Mystikerinnen. Die berühmteste ist im 9. Jahrhundert Rabea von Basra.
Und diese Frau ist mit einer Fackel und einem Eimer Wasser durch Bagdad gelaufen und hat den Menschen verkündet, ich mache das, damit ihr Gott nur noch um seiner selbst willen liebt und nicht, weil ihr Angst habt vor der Hölle oder weil ihr ins Paradies kommen wollt. Gerade wenn man an Frauenemanzipation denkt und wie man Frauenemanzipation durch positive Rollenbilder herstellen kann im Islam, ist eine solche Rabia von Basra Gold wert.
Und dennoch warnt die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour vor einer unkritischen Idealisierung des islamischen Sufitums, dem als Kennzeichen eine außergewöhnliche, ja völlig unterwürfige Abhängigkeit der Anhänger gegenüber dem Meister eigen ist.
Da geht es ja um Autoritätsakzeptanz. Eigentlich ist es in der Geschichte immer so gewesen, dass man sich mit seinem eigenen Willen sehr, sehr stark untergeordnet hat. Dass es gerade darum ging, den eigenen Willen aufzugeben. Und insofern waren und sind Sufi-Orden in der Geschichte immer sehr umstritten gewesen.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint auch das rigorose Verbot 1925 unter Atatürk in einem anderen Licht. Es geht ihm keineswegs nur um den Laizismus, die Verbannung des Religiösen aus der Öffentlichkeit.
Natürlich waren die Orden und die Ordensobrigkeiten eine direkte Konkurrenz für ihn, denn er wollte ja als staatliche Autorität anerkannt werden und Autorität bezeugt bekommen. Aber die Orden waren in der Geschichte immer schon und natürlich auch zu dem Zeitpunkt in der Türkei eine Konkurrenz, weil man seinen Jüngern gepredigt hat, es gilt nicht die staatliche Autorität, es gilt nur die religiöse Autorität und damit kann eine staatliche Autorität gar nicht anders als Probleme haben.
Maulana Rumis Poesie aber war nie von Verboten betroffen. Im Gegenteil. Der Orden der Mevlevis wird nach seinem Tod durch seinen Sohn Walad in hierarchische Strukturen geformt. Und jedes Jahr bis heute versammeln sich an Rumis Todestag, dem 17. Dezember, in Konya Hunderte an seinem leuchtend grünen Mausoleum im Zentrum der Stadt und hören im Geiste Rumis letzte Worte.
Bin ich gestorben, so nehmt meinen Leichnam und tragt ihn zu meinem Geliebten. Erschreckt nicht, wenn ich, sobald er mich küsst, wieder zum Leben erwache.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Jalal ad-Din Arumi, der am 17. Dezember 1273 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.